In den letzten Wochen mussten wir so einiges an schlechten Nachrichten aus dem Römerbrief über uns ergehen lassen. Nachdem wir nun schon lange Zeit zurück in Kapitel 1, 16 bis 17 das grelle und helle und wunderbare Licht des Evangeliums bekommen haben, mussten wir uns in der letzten Zeit mit all der mit dem ganzen düsteren Hintergrund beschäftigen, der im Gegensatz zu dem hellen Evangelium steht, weil Paulus seit Kapitel 1, Vers 17 genau darüber redet. Paulus möchte zeigen, dass es eine Grundlage gibt, auf der Gott jeden Menschen richtet. Und zwar, dass niemand eine Ausnahme hat. Niemand kann sich entschuldigen, niemand entkommt diesem Gericht, niemand kann aufgrund seiner eigenen Werke oder seiner eigenen Tun sagen, er sei gerecht vor Gott. Das ist, was er gezeigt hat in Kapitel 1, Kapitel 2 und nun auch in Kapitel 3. In Kapitel 1 hat er gezeigt, dass sowohl der Gottlose keine Entschuldigung hat. In Kapitel 2 hat er gezeigt, dass der moralische Mensch keine Entschuldigung hat. In Kapitel 3 hat er gezeigt, oder auch am Ende von Kapitel 2 eigentlich, dass selbst der religiöse Mensch keine Entschuldigung hat. Keine Moral, keine Gottlosigkeit, keine Religiosität mit irgendwelchen Taten kann den Menschen an sich vor Gott gerecht machen. Und Paulus hat uns den Grund genannt, wieso das so ist. Und der Grund ist der, dass alle von diesen drei Kategorien, der Gottlose, der Moralische und der Religiöse, alle drei sind Sünder. Der Gottlose mit seinem unverschämten Sündigen ist am deutlichsten. Der Moralische ist es vielleicht nicht so deutlich mit seinen verdeckten Sünden und doch ist er ein Sünder. Und der Religiöse, er zeigt seine Sündhaftigkeit in seiner Heuchelei. Wie Paulus in Kapitel 2, Vers 1 schreibt, denn du, der du richtest, du verübst ja dasselbe. Und er spricht hier über die Juden, die sich besser dachten als alle anderen, weil sie ja Gottes Volk waren. Paulus' Ziel in all dem ist es deutlich zu machen, was wir dann später in Kapitel 3, Vers 10 bis 12 noch lesen werden. Dazu kommen wir noch bald. Nämlich, dass alle Menschen, die gesamte Menschheit, komplett verloren ist. Und niemand von dieser Menschheit jemals sagen kann, ich wusste es nicht oder ich habe es besser gemacht. Nun, wir können davon ausgehen, dass das, was Paulus hier im Römerbrief den Römern schreibt, die er ja noch nie vorher gesehen hat, dass diese Dinge all das ist, was er in seiner vorherigen Zeit, in seinen Missionsreisen, in seinem Lehren, in seinem Predigen, dass er genau das auch lehrte und hier komprimiert zusammenfasst. Der Römerbrief hat so eine dichte und komplexe, ausgeklügelte Logik, die nur jemand schreiben kann, der das schon oft gelehrt hat und schon oft Widerstand dagegen bekommen hat. Und genau das ist auch, was wir an vielen Stellen bei Paulus lesen. Wo auch immer er auftauchte, gab es Gegenwehr, Einwände, Zorn und auch manche Schläge. Ich nenne euch mal drei Beispiele von zwei von ungläubigen Juden. Apostelgeschichte 9, Vers 21 bis 23, hört kurz zu. Aber alle, die ihn hörten, Paulus, nachdem er zum Glauben gekommen war, alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Ein paar Verse, Kapitel später, Apostelgeschichte 13, Vers 44 bis 45. Am folgenden Sabbat aber versammelten sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Aber nicht nur von den ungläubigen Juden hat er diese Gegenwehr bekommen, sondern selbst auch von den Gläubigen. In Apostelgeschichte 15 als Beispiel, Vers 1 bis 2. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Paulus kannte sich also mit Gegenfragen und Gegenwehr zu seiner Lehre des Evangeliums aus. Er wusste sehr wohl alle Einwände, die es zu seiner Lehre gab, denn er hörte sie regelmäßig. Und da er noch nie in Rom war, gibt er nun hier den Römern diese Palette zusammengefasst in drei Einwände, die er gewöhnlicherweise hören würde gegen das, was er bisher im Römerbrief gelehrt hat. Nun, bevor er nun den, und er tut das, bevor er hier in Kapitel 3, Vers 9 bis 20 den Sack seines Arguments zuschnürt, um den Lesern zu zeigen, dass die Menschheit ohne Christus vollkommen verdorben und verloren ist. Und er zeigt es hier in diesen typischen Einwänden, die er oft hört. Nun, wir lesen zusammen kurz Römer 3, Vers 1 bis 8. Das ist unser Text heute. Und dann steigen wir gleich ein und schauen uns an, welche Antworten Paulus hier gibt auf die typischen Einwände, die er hört, auf das, was er bisher gelehrt hat. Nun, was hat der Jude nun für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man denn nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus kommt? Ihre Verurteilung ist gerecht. Wir werden heute in diesem Abschnitt drei gewöhnliche Einwände, drei Einwände, die Paulus typischerweise zu seiner Lehre hören würde. Wir werden sie sehen und werden sie beobachten und wir werden dabei herausgefordert, unser eigenes Herz zu überprüfen, ob wir eventuell nicht auch so denken. Und wir werden dabei aber auch die wunderbaren Antworten sehen, die Paulus gibt auf diese Einwände, auch damit wir vorbereitet sind, um solche Einwände anzusprechen. Und letztendlich beantworten wir und Paulus in diesem Abschnitt die große Frage, die die Juden hier stellen: Was bringt es denn überhaupt, Gott zu folgen? Nach all dem, was wir gehört hatten in den letzten Wochen und in den letzten Monaten über wie die Welt aussieht und wie die Menschen verloren sind, was bringt es dann eigentlich noch, Gott zu folgen? Und die Antworten, die Paulus hier gibt, die sich von den Einwänden ableiten, sind: Es bringt wirklich viel, Gott zu folgen. Gott bringt Nutzen mit sich. Das ist unser erster Punkt heute. Und das kommt von dem Einwand, dass es nichts bringt, Gott zu folgen, wie wir gerade schon gelesen haben. Das ist die Verse 1 bis 2. Gott bringt viel Nutzen. Unser zweiter Punkt heute ist, dass Gott bringt auch Zuverlässigkeit. Das ist die Antwort auf die Frage oder den Einwand, dass Gott unzuverlässig und untreu ist. Das ist die Verse 3 bis 4. Und unser dritter Punkt heute, das ist, dass Gott Gerechtigkeit mit sich bringt. Gott bringt Gerechtigkeit. Das ist die Antwort auf die Frage oder der Einwand, dass Gott ja ungerecht sei. Also Gott bringt viel Nutzen, Gott bringt Zuverlässigkeit und Gott bringt Gerechtigkeit. Und vielleicht hörst du heute zu oder später dann noch auf YouTube oder anderen Medien. Und wenn du solche ähnliche Fragen oder Einwände in deinem Herzen trägst, dann lass dich von Paulus' Feder und seinen Antworten überzeugen dazu, wirklich Gott nachzufolgen. Nun, Paulus hatte den religiösen Juden in Kapitel 2, wie wir in der letzten Zeit schon gesehen hatten, ziemlich eingeheizt, indem er ihnen deutlich gemacht hat, dass weder ihre Zugehörigkeit noch der Besitz von Gottes Wort noch ihr äußeres Zeichen, also die Beschneidung, noch irgendeine andere religiöse Angelegenheit, die sie mit sich brachten, sie vor Gott gerecht machen würden. Und du kannst dir natürlich nun vorstellen, dass als Jude, das ziemlich eine starke Reaktion mit sich bringen würde. Die Reaktionen, die waren normal und sie waren auch vollkommen logisch. Denn ein Jude, der ja per Definition abgesondert unter den Nationen ist, der per Definition zu Gottes Volk gehört, dem per Definition Gottes Wort anvertraut wurde, der sehr viele Verheißungen über sich hat, der wird sich unweigerlich die Frage stellen, nach all dem, was Paulus hier gesagt hat, was bringt es denn eigentlich überhaupt noch, Jude zu sein? Wenn all das nichts bringt, wenn all das mich vor Gott nicht gerecht macht, was bringt es mir dann, Jude zu sein? Das ist unser erster Punkt, Paulus' Antwort, Gott bringt viel Nutzen. Schaut euch Vers 1 an. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Das war der typische erste Einwand, den die Juden Paulus zu seiner Lehre geben würden. Es ist eine ehrliche und berechtigte Frage. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Jude bedeutet, seine Assoziation mit dem Volk Gottes, der Nation, dass sie wirklich diejenigen sind, die von Gott auserwählt wurden. Und die Beschneidung, von der er hier redet, das ist das äußere Zeichen dieser Zugehörigkeit. Nun, die Frage ist wirklich richtig, weil man als Jude dann fragen muss, wenn man all das gehört hat, wieso muss ich also dann diesen ganzen Aufwand treiben? Wieso muss ich Gesetze einhalten? Wieso muss ich tägliche Opfer bringen? Wieso muss ich mich beschneiden lassen? Wieso muss ich religiöse Feste einhalten und feiern? Wieso muss ich mich anders verhalten als all die Nichtgläubigen? Wieso muss ich Beschränkungen in meinem Leben eingehen? Wieso muss ich Dinge auswendig lernen? Wieso muss ich auf Sachen hoffen, die ich noch gar nicht sehen kann und die ich vielleicht noch gar nicht in meinem Leben bekommen werde? Wieso all dieser Aufwand, wenn es überhaupt nichts bringt? Was für einen Nutzen hat das alles? Nun, ich denke, dass du und ich, wir kennen solche Fragen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit unserem eigenen Leben, hatten wir solche Fragen ab und zu schon mal wieder. Solche oder ähnlich gelagerte. Oder du hast sie vielleicht von deinen Kindern gehört oder gesehen. Oder du hast ja auch regelmäßig vielleicht von deinen Verwandten gehört. Ach, was bringt dir das alles, dahin zu gehen? Das ist doch sowieso unnötig. Oder im Büro, bei der Arbeit, wo auch immer. Diese Einwände kommen regelmäßig. Sie kommen deinem eigenen Herzen, sie kommen von außen an dich heran. Und diese Frage oder dieser Einwand ist wirklich eine wichtige Frage. Und deshalb beginnt Paulus auch diesen Abschnitt eben damit, weil das die Grundlage ist, beziehungsweise die Antwort darauf ist die Grundlage für all das, was er danach noch über die Einwände sagen wird. Schaut euch Vers 2 an. Paulus beantwortet diese gewöhnliche Frage oder diesen typischen Einwand folgendermaßen: viel in jeder Hinsicht. Was bringt es denn? Paulus sagt viel in jeder Hinsicht. Und diese Antwort mag ein bisschen überraschen, weil sie so erstmal ein bisschen gegen das scheint, was er vorher gesagt hatte, dass er gar nichts bringt. Und jetzt sagt Paulus auf einmal viel. Was meint ihr denn damit? Wir müssen hier nochmal festhalten, dass Paulus' Grundlage in den ersten zwei Kapiteln war, um zu zeigen, dass niemand, nicht mal ein Jude, mit all seinen Dingen vor Gott gerecht stehen kann mit irgendetwas, was er tut. Also wenn Paulus hier sagt, der Nutzen ist groß, dann ist der Nutzen groß, aber nicht zur Gerechtigkeit, sondern es gibt Nutzen auf einer anderen Ebene. Es ist nicht Nutzen zur Gerechtigkeit vor Gott, sondern Nutzen auf einer anderen Ebene. Schauen wir mal den Rest des Verses an. Paulus beginnt hier eine Liste von Vorteilen oder Vorzügen, die man hat, wenn man Gott kennt und ihm folgt. Oder zumindest sein Wort bei sich hat. In Kapitel 3 geht er hier auf den ersten und den wichtigsten Vorteil ein. Schaut euch mal den Vers 2 nochmal an. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das ist der erste und der vornehmste Vorteil, ein Jude zu sein. Oder wenn wir es auf uns bringen, das ist der erste und vornehmste Vorteil, Gott zu kennen. Oder in einer Familie aufgewachsen zu sein, die Gott kennt. Es ist interessant, dass Paulus hier nicht das typische Wort für Gottes Wort verwendet, das ist das griechische Wort Logos, sondern hier redet er von dem Plural, Logoi, den Worten und meint hier hauptsächlich den Fokus, natürlich meint er Gottes Wort, aber er setzt den Fokus hier auf die Aussprüche, die Versprechen Gottes, die Verheißungen, die hinter Gottes Wort sind. Und die Juden hatten als auserwähltes Volk sehr viele von diesen Verheißungen über sich. Zum Beispiel lesen wir von dem Vorrecht, das sie hatten im Psalm 147, Vers 19 bis 20, hört zu. Er verkündet Jakob sein Wort und Israel seine Satzungen und Rechtsbestimmungen. So hat er an keinem Heidenvolk gehandelt und die Rechtsbestimmungen kennen sie nicht. Die Juden, die Israeliten, waren das einzige Volk, die Gottes Wort bekommen hatten. Das ist ein Vorrecht. Okay, aber was ist dann der Nutzen dabei? Nun, für den Juden liegt dann der Nutzen auf der Hand. Das ist zuerst, dass sie die Einzigen waren, die Gottes Wort hatten. Sie waren die Einzigen, die wussten, mit aller Deutlichkeit und Nachdruck bekommen haben, was es für Verheißungen gibt und wie Gott ist und was er von ihnen möchte. Paulus geht dann in Kapitel 9 erst wieder auf ein zweites und ein drittes und ein viertes und noch weitere Vorteile ein. Aber das ist der erste und vornehmste Vorteil, den die Juden hatten. Gott hat mit ihnen geredet und nicht mit anderen. In Kapitel 9, Vers 4 bis 5 hört man zu, listet er aber noch ein paar weitere Vorteile auf, die mit dem kamen, dass die Juden Gott kannten und dass sie Gottes Volk waren. Er schreibt hier in den Versen, Kapitel 9, Vers 4 bis 5, die Israeliten sind denen, die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter an. Von ihnen stammt im Fleisch nach der Christus, der über alles ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Alles das kommt von den Juden. Oder was sie haben Sohnschaft, sie haben Herrlichkeit, sie haben die Bündnisse, sie haben die Gesetzgebung, sie haben den Gottesdienst, Verheißungen, sie haben die Väter und sie haben, aus ihnen kommt der Christus. Das sind unglaubliche Vorteile. Sie hatten Gottes Wort lang bevor die Nationen von Gott hörten. Sie hatten Verheißungen bekommen, waren als Nation so privilegiert. Also Gottes Wort bei sich zu haben, ist wirklich das allergrößte Vorrecht, was ein Mensch besitzen kann. Denn es ist die Tür zur Ewigkeit. Das war der erste und wichtigste Vorteil für den Juden. Und das ist auch der erste und wichtigste Vorteil für dich, wenn du in einem christlichen Umfeld groß geworden bist. Zum Beispiel, wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Dann hast du, ob du es wolltest oder nicht, von diesem Weg der Erlösung gehört und gelernt. Du wurdest von vielem Gottlosen bisher behütet und bewahrt, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Du hast gelernt, dass es Autoritäten zu beachten gibt. Du hast gelernt, zuzuhören. Du hast davon gehört, wie schlimm es ist, selbstsüchtig zu sein und was für ein Segen es ist, andere vor sich zu stellen, auch wenn du es nicht gemocht hast, aber du hast es zumindest gehört. Du hast Verse auswendig gelernt, die dir wahres Leben in Jesus versprechen. Und wenn du auf diese Verse hörst, wirst du wirklich wahres Leben bekommen in deinem Leben. Für dich wurde unaufhörlich gebetet. Was für ein Vorrecht. Du wurdest zur Kinderstunde geschleppt, zum Gottesdienst gebracht und hast dort von Gottes Liebe, Gnade und Zorn über Sünde und über die Erlösung von Jesus Christus gehört. Was für ein Vorrecht. All das macht dich natürlich nicht gerecht vor Gott. Aber es gibt dir eine unglaublich bessere Plattform, als jeder andere das hat, weil der Weg zur Errettung nicht mehr weit ist. Aber hör dir dafür nochmal die Predigt zum letzten Mal an. Es gibt nämlich keine größere Tragödie in dieser Welt als religiöse, falsche Sicherheit. Zu denken, dass all diese externen Dinge, zu denken, dass nur weil ich in einem christlichen Umfeld groß geworden bin, weil ich Bibelverse auswendig gelernt habe, weil ich gewisse Lieder gesungen habe, weil ich dies oder das nächste gemacht habe oder bei irgendwelchen Camps war oder was auch immer getan habe, dass das mir irgendeinen Funken vor Gott bringt. Zur Gerechtigkeit dient all das nichts. Aber es hat ein Vorrecht. Es ist ein Vorteil, alles das zu haben und gehört zu haben. Und deshalb, wenn du in so einem Umfeld mal groß geworden bist oder das gehört hast, verachte das nicht. Es ist ein großer Vorteil, den du hast. Gottes Wort zu haben und zu kennen ist eben ein gewaltiger Vorteil, denn du findest dort alles, was du zum wahren Leben brauchst. Nun, wenn Paulus das so argumentieren würde, dann würde er sofort gleich den nächsten Einwand hören. Er hat gesagt, nein, es ist vollkommen ein großer Vorteil, ein Jude zu sein. Es bringt dir zwar nichts für die Gerechtigkeit, aber es bringt gewisse Vorteile mit sich. Dann kommt der nächste Einwand, das ist unser zweiter Punkt heute. Den lesen wir in Vers 3. Wir schauen zusammen den Vers 3 an. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das ist ein Einwand, der direkt aus der ersten Antwort kommt. Auch das ist eine berechtigte Frage, denn wenn Paulus recht hat und es wirklich ein großer Vorteil ist, ein Jude zu sein, weil Gottes Wort und seine gewaltigen Verheißungen bei ihnen angekommen sind, dieselben Juden aber in demselben Gericht wie die Heiden enden, dann ist doch Gott seinen Verheißungen untreu, nicht wahr? Wenn er zu seinem Volk sagt, ihr seid mein Augapfel, ihr seid mein Volk, ich beschütze euch, ihr gehört zu mir für alle Ewigkeiten und er bestraft sie dann für ihre Sünde, ist das nicht ungerecht? Ist er dann nicht seinen Verheißungen untreu geworden? Hat er nicht aufgehört und gesagt, okay, Gottes Volk, ihr seid nicht mehr mein Volk? Das ist der Einwand, den Paulus oft zu hören bekommt. Weil dann ist Gott unzuverlässig und nicht mehr Gott. Und wir können uns jetzt den Juden vorstellen, der diese Argumentation gerade bei sich entdeckt hat und sagt, hey Paulus, jetzt haben wir dich endlich. Jetzt bricht nämlich deine ganze Logik zusammen. Du willst doch Gott nicht entehren durch das, was du sagst. Nun, es ist eine historische Tatsache, die man auch über die ganze Schrift nachverfolgen kann, im Neuen und im Alten Testament, dass der Großteil der Juden, der Großteil von dem, was Gottes Volk genannt wird, Gott gegenüber untreu war und von ihm gerichtet wurde, trotz aller ihrer Religion und trotz aller Verheißungen. Gott hat sie für ihre Untreue und für ihren Unglauben bestraft. Wieso? Weil sie Sünder waren. Sünder ohne Erlösung. Menschen, die ihre Sicherheit alleine auf ihre eigenen Werke und Einhalten von Gesetzen aufgebaut haben. Und so finden wir im Alten Testament sieben Zyklen von diesem Treue gegenüber Gott, Abfall von Gottes Wort, Gericht über Gottes Volk und eine Wiederherstellung von einem kleinen Überrest. Siebenmal passiert das im Alten Testament. Und deswegen schreibt Paulus den Korinthern, hört mal zu, in 1. Korinther 10, Vers 11, all diese Dinge, all das, was mit den Juden geschehen ist, all diese Dinge, die denen widerfuhren, und er meint hier die Juden, sind Vorbilder und sie wurden uns zur Warnung aufgeschrieben, auf dass das Ende der Weltzeit gekommen ist, damit wir nicht das Gleiche tun. Also was nun? Hat ihre Untreue dazu geführt, dass Gott seinen Verheißungen untreu wurde? Dass er sie einfach ausradiert hat und gesagt hat, nein, jetzt mache ich nicht mehr mit euch. Kann man sich auf Gott dann doch nicht verlassen? Ist das wirklich so schlimm? Nun, diese Frage ist sehr wichtig und wir sehen, wie wichtig diese Frage ist, weil Paulus später im Römerbrief noch ganze 3 Kapitel dafür aufwendet, um diese Frage zu beantworten. Das sind die Kapitel 9 bis 11. In diesen 3 Kapiteln arbeitet Paulus 6 Aussagen als Antwort heraus. Ich lese euch mal ein bisschen vor, damit ihr eine Grundlage habt für das, was Paulus gleich sagen wird. Er sagt in Kapitel 9, Vers 1 bis 21, Gott ist souverän in den Angelegenheiten der Menschen und tut alles gerecht, auch wenn das bedeutet, dass er die Masse des jüdischen Volkes eine Zeit lang übergeht. Das ist die Argumentation in Kapitel 9 bis Vers 21. Dann in Kapitel 9, 22 bis 33 sagt er, Gott prophezeite, dass Israel als Ganzes Christus ablehnen würde, also als Volk, und dass er den Heiden das Evangelium anbieten würde. Das Evangelium kam zuerst zu den Juden, sie haben es abgelehnt und deswegen bringt Gott es nun zu den Heiden. Das dritte Argument, was er dort verwendet, in Kapitel 10, Vers 1 bis 21, das Angebot des Evangeliums an die Heiden diente jedoch dem Wohl von Israel, denn es sollte sie zur Eifersucht und damit wieder zum Glauben bewegen. Das ist das Argument, was er hier bringt. Und dann das vierte Argument ist in Kapitel 11, Vers 1, trotz dieses universellen Angebots des Evangeliums, sowohl an die Heiden als auch an die Juden, wird nur ein Überrest von Israel errettet werden. Das ist Kapitel 11, Vers 1. Und dann Kapitel 11, Vers 2 bis 24, das fünfte Argument. Die Tatsache aber, dass nur ein Überrest gerettet wird, unterscheidet sich nicht von dem, wie es schon immer war. Denn auch in früheren Zeiten wurden nicht alle Juden gerettet, sondern nur ein Überrest glaubte und blieb Gott treu. Und dann das sechste Argument ist in Kapitel 11, 25 bis 36. Ungeachtet des gegenwärtigen und anhaltenden Unglaubens Israel, wird es einen Tag des nationalen Segens geben, an dem Gottes Verheißungen an Israel, also das Land, vollständig erfüllt würde. Drei Kapitel, um die Frage zu beantworten, ist Gott seinem Volk und seinen Verheißungen untreu gegenüber gewesen. Nun, all das nennt Paulus natürlich nicht in Kapitel 3, wo wir gerade sind, aber ich habe es trotzdem mal aufgelistet, damit ihr wisst, das ist, wie er denkt. Das ist Paulus' Denken, das ist, wo er hinzielt mit dem, was er auch hier aufschreibt. Und wenn er hier nun die Antwort auf diese Frage gibt. Und so beantwortet Paulus die Frage, ob Gott denn unzuverlässig ist, mit den deutlichen Worten in Vers 4, schaut euch das an, das sei ferne. Nun, im Griechischen ist das eins der stärksten Formen der Verneinung, die sich jetzt im Deutschen nicht so dramatisch anhört, wie es im Griechischen ist. Unterschiedliche Übersetzungen versuchen das hier mit unterschiedlichen Worten zu füllen. Zum Beispiel die Menge sagt nimmermehr oder die NEU auf keinen Fall oder die NGÜ niemals. Wenn es eine russlanddeutsche Übersetzung gäbe, dann würde sie wahrscheinlich sagen, niemals nicht. Also was man auch immer sich überlegen könnte, was absolut niemals, das darf überhaupt nicht sein, gar nicht, auf keinen Fall. Das ist, was Paulus hier sagt. Aber wieso ist Paulus hier so nachdrücklich? Wieso so streng? Schau dir Vers 5 an, den ersten Teil davon. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Paulus sagt, Menschen sind untreu, Gott ist treu. Der Mensch erweist sich als Lügner und Gott erweist sich als wahrhaftig. Und zwar darin, dass die Tatsache, dass Menschen sündigen und Gott sie dafür bestraft, genau das Gegenteil zeigt von dem, was der Einwand ist. Der Einwand ist ja, Gott ist untreu, weil er sein Volk bestraft hat und seine Verheißungen ihnen nicht gegeben hat. Und Paulus sagt, nein, nein, das ist sogar ein Zeichen von Gottes Treue, weil er Sünde richtet und sie nicht einfach gehen lässt. Und um das zu verdeutlichen, lesen wir den restlichen Teil von Vers 5, zitiert Paulus hier einen auch damals schon bekannten Psalm, nämlich Psalm 51 und dort Vers 6. Schaut euch Vers 5 an, den restlichen Teil. Es ist so, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Das ist der Psalm, den David schrieb, nachdem er den Mann von Bathseba hat töten lassen und sie als Frau genommen hat, Nathan zu ihm gekommen ist und ihm Gericht angekündigt hat und er herausgefunden hat, Gott hat ihn gerichtet. Da hat er das geschrieben. Der ganze Vers, ich lese ihn kurz euch vor, geht, an dir allein habe ich gesündigt, hat David geschrieben, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Also Paulus zitiert hier diesen Vers mit voller Absicht, leicht abgewandelt, um deutlich zu machen, dass selbst David das schon verstand damals, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist. Die Tatsache, dass Menschen sündigen und dass Gott sie richtet, ist ein Beweis von Gottes Treue und Zuverlässigkeit, nicht Untreue. Gott richtet Sünde. Gott richtet selbst die Sünde von dir, wenn du gläubig bist. Aber er richtet sie nicht mehr beim letzten Gericht, wenn du gläubig bist, sondern deine Sünde, wenn du gläubig bist, ist schon gerichtet worden am Kreuz. Aber sie ist gerichtet. Und so beweist Gott seine Wahrhaftigkeit, dass er nicht einfach nur Sünden übergeht, hier und da, wo es ihm gerade passt. Denn Gott schaut nicht auf die Person, wie wir schon gehört haben. Schau dich Vers 11 an von Kapitel 2 im Römerbrief. Gott richtet ohne Rücksicht auf die Person, egal wer das ist, religiös oder moralisch oder wer auch immer, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott bleibt treu und wahrhaftig. Und somit dient die Sündhaftigkeit der Menschen letztlich doch zur Ehre Gottes, denn sie beweist seine Wahrhaftigkeit. Und zwar in seinem aktiven Gericht dafür. Und so zeigt Paulus, dass Gott wirklich vollkommen zuverlässig ist, weil er wahrhaftig ist und sich selber treu bleibt. Wir müssen verstehen, dass der Mensch Gott nicht beeinflussen kann. Du kannst Gott durch dein Leben, egal was du tust, nicht beeinflussen. Sünde, die du tust, nimmt Gott überhaupt nichts weg. Er bleibt immer noch Gott. Die Anbetung, die du ihm gibst, fügt überhaupt nichts zu Gott hinzu. Er bleibt immer noch der gleiche Gott, wie er vorher auch war. Gott bleibt Gott. Er ist unwandelbar, er ist unteilbar, er ist unbeeinflussbar, er ist sich selbst genug und unabhängig von seiner Schöpfung. Gott lässt sich nicht beeinflussen. Und deswegen bleibt er zuverlässig, sowohl im Gericht als auch in der Erfüllung von seinen Verheißungen an die, die durch Glauben allein an ihm hängen. Und dieser Punkt ist nicht nur für die Juden damals wichtig zu verstehen, sondern er ist auch für dich und für mich heute wichtig zu verstehen. Es gibt nämlich keine Sünde, die jemals so groß ist, die Gott dir nicht vergeben kann, weil Gott sich nicht beeinflussen lässt von dir. Er ist immer größer als die Sünde des Menschen. Du kannst dich immer auf ihn verlassen und er lässt dich nicht einfach fallen wie eine heiße Kartoffel, weil du jetzt doch zu viel getan hast. Gott bleibt immer treu. Halleluja. Das ist doch wunderbar zu wissen. Gott ist zuverlässig in allem. Ich kann meinem Leben ihm wirklich vollkommen anvertrauen. Nun hört man vielleicht im Hintergrund jemanden fragen, aber kann ich dann einfach so leben, wie ich will? Wenn alle Sünde mir vergeben ist, dann kann ich doch machen, was ich möchte, nicht wahr? Nun, diese Frage beantwortet Paulus gleich in den nächsten Versen. Paulus weiß nun, was als nächstes kommt, wenn er diese Dinge so sagt, wie er sie gesagt hat. Dann ist der nächste logische Einwand das, was wir in Versen 5 bis 8 nun sehen. Das ist der dritte und der letzte typische Einwand, den Paulus in seiner Lehre hören würde. Und das ist nämlich, dass Gott ungerecht ist. Oder Paulus' Antwort, Gott bringt Gerechtigkeit, Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir denn sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Nun, der Einwand ist, dass Gott ungerecht handelt, wenn er Sünder bestraft, weil ja die Sünde letztlich ihm die Ehre gibt, nicht wahr? Weil sie zeigt, dass er gerecht ist. Paulus möchte aber, dass wir verstehen, dass diese Art zu denken nach Menschenweise ist, also nichts Geistliches, nicht Göttliches, sondern fehlerhaft. Deswegen diese Klammer, ich rede nach Menschenweise. Dieser kleine Einschub macht es übrigens auch deutlich, dass Paulus hier die Einwände annimmt. Also er redet praktisch so wie die Juden, die oft mit ihm reden würden. Es ist menschliches Denken, kein geistliches Denken. Das Argument, was hier gebracht wird, dass meine Sünde ja Gott verehrt, das ist die Grundlage für Gesetzlosigkeit oder zügelloses Leben. Und zwar unter dem Banner von Christi Namen. Zügellosigkeit oder Gesetzlosigkeit ist genau das Gegenteil von Gesetzlichkeit, nicht wahr? Und Gesetzlichkeit sagt, ich bin gerecht vor Gott, weil ich Gesetze halte. Weil ich dieses mache und das nächste mache oder das nicht mache, all diese Dinge. Diese Zügellosigkeit aber sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, ich kann so leben, wie ich möchte. Ich mache, was mir gefällt, inklusive Sünden, weil Gott mir ja sowieso vergeben wird. Und Gott weiß, ich bin ein schwacher Mensch und deswegen mache ich einfach so weiter. Und es ist gar nicht notwendig, so ernsthaft mit Sünde umzugehen. Das ist Zügellosigkeit und Gesetzlosigkeit. Nun, wir könnten diese grundlegende Ansichten in Gleichungen ausdrücken. Ich weiß nicht, ob es bei euch Leute gibt, die so ein bisschen mathematisch veranlagt sind. Gesetzlichkeit würde sagen, Glaube plus Gesetze halten, das ist Rechtfertigung. Also Glaube und Gesetze halten zusammen, das ist Rechtfertigung, das ist, was Gesetzlichkeit sagt. Werksgerechtigkeit ist ähnlich. Glaube plus gute Werke, also viele Aktionen, viele gute Dinge tun, das macht mich gerecht vor Gott. Gesetzlosigkeit oder Zügellosigkeit auf der anderen Seite sagt, Glaube ist Rechtfertigung, also ich bin vor Gott rechtfertigt ohne gute Werke. Ich brauche die guten Werke gar nicht, ich bin einfach vor Gott okay. Aber die Lehre der Bibel sagt, dass Glaube das ist, dass es Rechtfertigung gab, das ist, was Gott gemacht hat und daraus resultieren gute Werke. Und die Juden, zu denen Paulus hier redet, über die er hier redet, die waren eben dieser Gesetzlichkeit verschrieben, diesem Denken von, ich halte gewisse Dinge und dann bin ich vor Gott in Ordnung. Das Paradebeispiel kennt ihr vielleicht vom reichen Jüngling, Lukas 18, Vers 20 bis 21. Jesus sagt zu ihm, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Lass uns mal kurz da anhalten. Hat Jesus über diese Gebote nicht später auch noch was gesagt? An anderer Stelle? Du sollst nicht töten. Wann tötet man? Wenn man seinen Bruder zürnt. Wann bricht man die Ehe? Wenn man jemanden anschaut, der nicht sein Ehepartner ist, mit Lust, dann bricht man die Ehe. Wann stiehlt man? Ich kann zum Beispiel auch Zeit stehlen von meinem Arbeitgeber. Ja, viele Arten und Weisen, wie ich stehlen kann. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren. Und der reiche Jüngling sprach, das alles habe ich gehalten, von meiner Jugend an. Kein Problem. Natürlich war das nicht korrekt. Und das ist aber die Einstellung der Juden gewesen. Ich halte gewisse Dinge und somit bin ich ja vor Gott in Ordnung. Und Gesetzlosigkeit ist genau das Gegenteil davon. Es ist das Leben, im Namen Christi zu leben, ohne wahre Buße, ohne fortschreitende Heiligung, ohne ein neues Herz. Das führt dazu, dass man sonntags oder bei Gemeindeaktivitäten eines ist und den Rest der Woche was anderes. Es sind Menschen, die immerzu lernen und doch nie die Erkenntnis der Wahrheit erlangen. Nun, wir alle kennen solche Menschen. Ich habe solche auch schon genügend kennengelernt. Sonntags sind sie Prediger und Diener der Gemeinde. Aber am Abend vorher sind sie die Partykönige in den Discos Berlins. Diskrepanz? Nein. Passt alles wunderbar zusammen. Sie kennen Theologie und christliche Literatur, aber ihr Leben unterscheidet sich in keinster Weise zu dem von ungläubigen Menschen. Die Juden verleumdeten Paulus und seine Mitarbeiter nun, indem sie sagten, dass Paulus mit seiner Lehre genau das aussagen würde und genau das fördern würde, wenn er sagt, dass all diese Dinge ja nichts bringen, sondern Glaube allein, das ist das, was wirklich zählt. Und sie verleumdeten ihn und warfen ihm das vor, weil sie sagen würden, du sagst oder ihr sagt, dass Gott ungerecht ist. Nun, denselben Kampf, den finden wir auch übrigens heute noch. Wie ihr wisst, arbeite ich bei einer Bibelschule und als Bibelschuldozent hat man das schon öfter gehört. Ja, man lehrt über die Errettung aus Glauben allein, so wie wir es hier im Römerbrief auch schon gelesen haben, ohne Werke. Und wupp! Schon ist man einer, der Gesetzlosigkeit lehrt. Der Vorwurf ist dann derselbe, wie Paulus ihn auch hört. Wir machen Gott unheilig und ungerecht, weil man ja dann leben kann, wie man will. Nun, die Antwort, die wir geben würden, ist die gleiche Antwort, die Paulus hier gibt. Schaut euch Vers 6 an, den Anfang. Das sei ferne. Nimmermehr, auf keinen Fall, niemals, niemals nicht. Nie ist das so. Aber wieso ist Paulus wieder so nachdrücklich? Schaut euch den Rest von Vers 6 an. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Das ist das Argument, das ist seine Antwort. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wir lesen von Gottes Gericht überall in der Schrift. Es ist überall zu finden. Wir haben gerade über Gottes Gericht im Alten Testament geredet, über diese sieben Zyklen, wo Gott sein Volk immer wieder gerichtet hat. Im Neuen Testament finden wir unzählige Hinweise auf Gottes Gericht. Gott wird selbst als Richter benannt. Wenn er nicht richten würde, wäre er arbeitslos. Wir haben es in 1 Vers 18 schon gesehen, dass Gottes aktiver Zorn hier auf dieser Welt gerade ist. Er richtet jetzt schon, nicht erst dann, wann es noch kommt, sondern jetzt schon ist er am Richten. Dann wäre das alles eine Lüge. Gott richtet und wird am Ende der Zeit alles und jeden richten, der ohne Jesus Christus zu finden ist. Er wird alle Ungerechtigkeit ein Ende setzen und jedes Unrecht korrigieren. Wir glauben daran, dass die Bibel wirklich wahr ist darin und dass er ein Gericht bringen wird, was auf die gottlose Welt kommt. Ich lese euch das kurz aus Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 vor. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden alle gerichtet, einer jeder nach seiner Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die gesamte Menschheit, jeder einzelne Mensch, der jemals gelebt hat, über all diese Jahrtausende hinweg, wird an diesem Tag auferstehen, es sei denn, er ist in Christus. Sie werden alle auferstehen, sie werden alle eingesammelt werden, aus dem Staub der Erde wieder zusammengebaut zu dem, was sie vorher waren, und sie werden vor diesem weißen Thron stehen und als ewige Wesen ewig gerichtet werden. Gott richtet. Es ist also unmöglich, in ungebrochener Sünde weiterzuleben und zu meinen, Gott ist okay damit. Du wirst Gottes Gericht nicht entgehen. Es ist ein vollkommen absurdes Argument, eine vollkommen absurde Idee, so zu denken, dass man meint, Gott sei verherrlicht durch Sünde. Dadurch, dass ich Dinge tue, die ich weiß, Gott nicht gefallen, ich verherrliche Gott, das ist eine absurde Idee. Und Paulus macht die Falschheit diese Aussage deutlich, indem er diese kranke Logik dahinter aufdeckt. Schaut euch Vers 7 bis 8 an. Und er geht hier weiter und sagt, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, dann weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man nicht so reden, wie wir verleumdet werden und etliche behaupten, dass wir sagen, dann lasst uns doch Böses tun, damit Gutes daraus kommt. Böses tun, damit Gutes entsteht. Dieser Gedanke ist so abwegig und daneben, dass ihr seht, dass Paulus nicht mal ein weiteres Wort darauf verschwendet. Ein Satz sagt er noch, Vers 8, den Rest, ihr Urteil, ihre Verurteilung ist gerecht. Die Menschen, die so reden und die das von uns behaupten, sie werden von Gott verurteilt werden im letzten Gericht und ihre Verurteilung ist gerecht. Es ist eine vollkommene, absurde Idee, durch Böses Gutes zu bewirken. Und Paulus redet hier natürlich in erster Linie von den Juden, die ihm genau das vorwarfen, dass er Gesetzlosigkeit lehren würde und die Gottes Gerechtigkeit und dadurch Gottes Gerechtigkeit in den Dreck ziehen würde. Aber sicherlich meint er auch den Großteil der religiösen Juden, die krampfhaft an dieser Werksgerechtigkeit festhielten. Jeder, der meint, dass er durch das Halten von Gesetzen, das Einhalten von Feiern, religiösen Festen, das Küssen von Kreuzen oder der Tora, das Getauftsein, das in einer gläubigen Familie aufgewachsen zu sein, Tradition eingehalten zu haben, dass man bei Gott etwas gut hat damit. Die alle werden gerichtet werden. Genauso geht es dem, der meint, durch Böses tun irgendetwas Gutes erreichen zu können. Das ist eine dämonische Logik. Und die findet sich in den schlimmsten Auswüchsen der Menschheit wieder. Als Beispiel der Nationalsozialismus im Dritten Reich. Oder der ganze Abtreibungswahn. Du bist also gewarnt worden. So ein Denken ist da vollkommen daneben. Der Denkfehler nun von den Juden in all diesen drei Einwänden ist folgender. Dass Gott nämlich den Menschen niemals rechtfertigt, ohne ihn auch gleichzeitig zu einem neuen Menschen zu machen. Gott rechtfertigt Menschen nur, indem er sie gleichzeitig zu neuen Menschen macht. 2. Korinther 5, Vers 17. Alles ist neu geworden. Dieser neue Mensch wird seine eigene Sünde immer mehr und mehr hassen und wird dabei immer mehr und mehr sich nach Gottes Gerechtigkeit ausstrecken und immer mehr daran wachsen. Das Gleichnis von den vier Ackerböden in Matthäus 13 ist genau das. Es ist nur der vierte Ackerboden, der wirklich zu Gottes Kindern gehört, und es ist der, der Frucht hervorbringt. Wenn dieser Fortschritt in deinem Leben nicht zu sehen ist, wenn dein geistliches, religiöses Leben nur aus Gemeindebesuch besteht und vielleicht dem hin und wieder Lesen von der Schrift und sonst nichts weiter, dann bist du kein Christ. Noch nicht. Dann hast du vielleicht eine gute Grundlage, sowohl gerichtet zu werden, als auch zum Leben zu kommen. Doch es bringt dir letztlich wirklich viel, Gott nachzufolgen. Weil er zuverlässig ist. Weil er gerecht ist. Weil er unteilbar ist. Auch wenn die gesamte Menschheit um uns herum zugrunde geht und verloren geht, bei ihm findest du immer wahre Errettung. Das kannst du dir wirklich hundertprozentig sicher sein. Und deshalb schreibt Paulus später in Kapitel 10 auch diese einfache, aber mächtigen Worte zum Abschluss. Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Was für ein wunderbares Versprechen. Das wird passieren. Du glaubst mit deinem Mund und deinem Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dass er für dich am Kreuz gestorben ist, und du wirst errettet werden. Du musst nichts machen dafür. Du musst nicht nach Mekka reisen. Du musst keine Kreuzfahrt machen. Du musst nicht auf irgendeinen Berg steigen. Du musst nicht fünfmal irgendwelche Dinge rumdrehen oder Rosenkränze in der Hand halten. Du musst keine Beichte irgendjemanden bringen. Du musst einfach das glauben und vor Gott bringen. Und Gott wird dich erretten. Das ist ein Versprechen, das der Herr, der Schöpfer dieses Himmels und dieser Erde dir gegeben hat. Minus dem ganzen Krempel von Religiosität. Das ist, was Paulus den Juden noch mitgibt. Eure ganzen Einwände sind auf einer vollkommen falschen Basis aufgebaut. Ihr versteht Gott nicht. Gott ist einfacher als das. Was bringt es also, Gott zu folgen? Es bringt wahre Errettung. Und somit viel. Lasst uns zusammen beten. Großer, treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbaren Worte, die wir in deinem Wort finden. Wir danken dir, Herr, für den Römerbrief, der uns so viele Dinge aufmalt und aufzeigt, uns beim Herzen greift und da auch, wo wir in unserem Leben sind, bei unseren Gedanken und unseren Ideen, die wir haben. Wir danken dir, Herr, auch für diesen dunklen Hintergrund, Herr, den wir sehen, dass wir verstehen, dass wir wirklich außerhalb des Evangeliums nichts haben, auf was wir bauen können. Weder Gottlosigkeit, noch Atheismus, noch Moral, noch Religiosität, nichts bringt uns, außer Jesus Christus allein. Lasst uns daran festhalten und lasst uns das unser Banner sein, was in unserem Leben weht, das Lied, was wir singen, das Leben, was wir leben, Jesus Christus. Er allein für uns gestorben, und hilf uns, Herr, dass wir danach auch leben und das Licht sind, das du von uns haben möchtest. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.